Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Ein herzliches Willkommen. Mit dabei sind Susanne Daubner für die Nachrichten und Oka Gundel hat den Sonntagssport.
Guten Abend.
So ist es. Guten Abend.
Wie umgehen mit Menschen, die nicht mehr reden wollen, die direkt zur rohen Gewalt übergehen, so wie in Dresden am Freitagabend. Da ist der sächsische SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl zusammengeschlagen worden. Jetzt liegt Matthias Ecke im Krankenhaus mit mehreren Brüchen im Gesicht. Heute sei er operiert worden, heißt es. Er bedanke sich für die große Solidarität, ließ er über seine Partei ausrichten. In Berlin und Dresden waren tausende Menschen auf der Straße, um für eine gewaltfreie Demokratie zu demonstrieren. Wiebke Schindler und Sebastian Münster.
Sie sagen, Gewalt hat keinen Platz in der Demokratie. Dafür gehen heute etwa 3000 Menschen im Dresdner Stadtteil Striesen auf die Straße. Genau dort, wo am Freitagabend der SPD-Europapolitiker Matthias Ecke und kurz zuvor ein grüner Wahlkampfhelfer beim Aufhängen von Plakaten angegriffen wurden.
Und zwar ja hier auf der Schandauer Straße. Und das hat mich total schockiert.
Ein Angriff auf Wahlkämpfer entsetzt uns halt alle und da muss man irgendwas tun. Und den Menschen, die hier Wahlhelfer und Wahlkämpfer angreifen, zeigen, dass sie nicht in der Mehrheit sind und dass wir sowas nicht akzeptieren.
Aufgerufen hatte das Dresdner Bündnis Wir sind die Brandmauer. Angeschlossen hatten sich auch Politikerinnen und Politiker, so wie Katrin Göring-Eckardt. Sie selbst war vor einer Woche nach einer Parteiveranstaltung von einer Menschenmenge aggressiv bedrängt worden.
Mein innerer Impuls ist vor allem eins. Ja, ich bin wütend, aber ich bin vor allen Dingen entschlossen, die Demokratie zu verteidigen.
Heute nun teilt die Polizei in Dresden mit, dass sich ein mutmaßlicher Tatverdächtiger gestellt habe.
Heute Nacht gegen 1 Uhr meldete sich ein 17-jähriger deutscher Jugendlicher im Polizeirevier Dresden-Süd und teilte mit, dass er der Täter sei, der den SPD-Politiker niedergeschlagen habe. Wir können noch keine Schlüsse ziehen, welchem politischen Spektrum der Täter zuzuordnen ist.
Der Staatsschutz ermittelt. Der mutmaßliche Täter sei zuvor polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten, so die Ermittler. Weil keine Fluchtgefahr bestehe, wurde der Jugendliche unter Auflagen wieder nach Hause entlassen. Die Stimmung in Dresden bleibt aufgeheizt. Eine Gruppe Jugendlicher zerstörte Wahlplakate verschiedener Parteien. Bereits gestern hatten in der Dresdner Neustadt 3 Personen einen Informationsstand der AfD angegriffen und beschädigt. Verletzt wurde niemand.
Die Debatte um Konsequenzen aus solchen Angriffen wird sicherlich auch auf dem morgen beginnenden CDU-Parteitag in Berlin geführt. Einem Treffen, das vor allem dazu dienen soll, zu klären, wo steht die CDU und wofür steht sie. Parteichef Friedrich Merz hat hier seinen Standpunkt schon gefunden und will die Orientierung vorgeben. Ein Gespräch mit ihm folgt sogleich. Aber erst mal dorthin, wo die CDU nach eigener Ansage auch die Nummer 1 sein will. Nur der Weg scheint weit. Demian von Osten.
Rückersdorf im südlichen Brandenburg. In der strukturschwachen Region ist die AfD besonders stark. Jan Redmann kämpft dagegen. Er ist CDU-Landeschef und heute hier unterwegs. Ein Frühschoppen der örtlichen CDU am Tag vor dem Bundesparteitag.
Ich möchte, dass jeder sagt, was ist, dass jeder sagt, was ihn noch beschwert und was er möchte, wie wir dieses Land nach vorne bringen gemeinsam.
Wo sind die Volksmassen?
Ja, die kommen schon ein paar.
Doch der Saal ist halb leer und die hitzigen Diskussionen bleiben weitgehend aus. Etwa 30 CDU-Sympathisanten haben Fragen zu lokalen Themen. Kaputte Straßen, fehlende Handwerker und Ärztemangel. An der Parteiführung in Berlin gibt es durchaus Kritik.
Nicht so viel ins Ausland reisen, mehr fürs Inland tun. Das ist momentan oder so viel die Meinung von vielen Leuten. Also, dass alle denken, für uns ist nicht mehr da.
In meinem Ort werden mittlerweile leider Gottes wird da 50% AfD gewählt. So traurig das ist. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, weil die CDU in den letzten Jahren das Profil verloren hatte.
Parteichef Merz bekommt bei den Menschen hier Lob dafür, dass er die CDU auf neuen Kurs gebracht hat. Aber
den Herrn Merz würde ich nicht als Bundeskanzler haben wollen. Ich finde ihn unsympathisch.
Ich glaube auch, dass Markus Söder ein guter Bundeskanzler wäre. Aber ich glaube Friedrich Merz auch.
Bei Bratwürsten und Freibier geht in Rückersdorf die politische Diskussion für CDU-Landeschef Redmann weiter. Hier sind keine Massen, aber Redmann ist es wichtig, auch die kleinen Dörfer zu erreichen.
wenn Sie den Eindruck haben, die Parteien gibt es gar nicht mehr. Sie erzählen dann nur irgendwas bei Anne Will, ja, aber nicht mehr bei uns hier im Ort, dann ist das etwas, was der Demokratie insgesamt schadet.
Die CDU-Mitglieder hier auf dem Land erhoffen sich, dass der morgen beginnende Parteitag in Berlin auch ihre Sorgen ernst nimmt. Und sie werden darauf achten, welchen Ton ihr Parteichef Friedrich Merz anschlägt.
Über den richtigen Ton und nicht unwichtige Zwischentöne konnte ich mit dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz sprechen, heute am frühen Abend. Guten Abend, Herr Merz.
Guten Abend, Frau Ulmer.
Im Osten geht die Sonne auf, aber wie groß ist die Gefahr, dass der Stern von Friedrich Merz im Osten untergeht, bei all den Gefahren, die dort mit Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen lauern?
Also die Sonne geht im Osten auf, aber im Westen unter. Insofern ist das Bild nur halbrichtig. Wir kämpfen in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg um Platz 1. Und wir tun das mit großem Engagement. Es wird sich die ganze Bundespartei engagieren, ich mich persönlich auch sehr. Und wir haben die Chance, dort auf Platz 1 zu sein und wir werden dafür kämpfen. Dafür sind Wahlkämpfe da.
Und Ihre Persönlichkeit ist so wichtig in der CDU. Es heißt ja in der ostdeutschen CDU, Sie würden auch deshalb noch nicht als Kanzlerkandidat nominiert, weil Ihre Linie in der Ukraine-Politik auf viele potenzielle CDU-Wähler im Osten abschreckend wirke. Teilen Sie diese Analyse?
Wir haben ja in den letzten 2 Jahren schon viele Veranstaltungen in Ostdeutschland gemacht, in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin viel unterwegs und erkläre unsere Position zu diesem russischen Angriffskrieg sehr ausführlich. Und wir finden dort natürlich auch andere Meinungen, aber mein Gefühl sagt mir, dass wir doch zunehmend auch auf Zustimmung stoßen, wenn wir einfach diesen Angriffskrieg mal richtig einordnen und auch die Gefahren für unsere Freiheit, die sich daraus auch für uns ergibt, einmal erklären. Mhm. Man muss im Osten mehr erklären als im Westen, das ist wahr, aber ich tue es gern und ich will auch immer wieder sagen, ich fahre da richtig gerne hin, ich bin da gern, ich fühle mich da auch persönlich wohl, weil die Diskussionen dort sind anders, aber sie machen auch Freude.
Viele im Osten wie im Westen wünschen sich gerade in diesen unsicheren Zeiten Politiker, die mitreißen können, aber vor allem auch in sich ruhen. Wie gut können Sie beides?
Ich versuche beides natürlich hier zu tun. Ich bin ein engagierter Politiker. Ich gehe auch gerne in Auseinandersetzungen, aber ich denke auch viel nach. Ich versuche auch meine Gedanken zu ordnen und zu sortieren. Ich lese viel, nicht genug. Das kann man nie genug tun, aber ich versuche einfach die Balance zu halten.
Aber Sie haben ja vielleicht auch den Spiegel gelesen, der sehr ausführlich berichtet, dass Sie vor einem Jahr hinschmeißen wollten, weil Sie sich so über Henrik Wüst aufgeregt haben. Stimmt das?
Glauben Sie mal nicht alles, was der Spiegel schreibt. Da ist manches, da habe ich mich gewundert.
Ja? Was stimmt denn nicht?
Also ich fange jetzt nicht an, diesen ganzen Artikel zu bewerten, aber der Autor ist bei den meisten Dingen, die er beschreibt, nicht dabei gewesen. Es sind Dinge vom Hörensagen und da ich bei den meisten dieser beschriebenen Begebenheiten dabei war, weiß ich, dass viele davon einfach anders waren.
Also Sie wollten nicht hinschmeißen, heißt das?
Ich hätte nicht dreimal für den Parteivorsitz der CDU kandidiert, wenn ich bei einem solchen lauen Lüftchen schon hinwerfen würde.
Einige Ihrer Parteikollegen fordern ja mehr Offenheit jetzt möglichen Koalitionspartnern gegenüber. Und da haben wir nochmal Henrik Wüst zum Beispiel, der schwärmt ja sehr von den Grünen, möglicherweise auch auf Bundesebene. Also ausgerechnet die Grünen, die Sie zum Hauptgegner ausgemacht haben. Ist das eine gute Idee von Henrik Wüst?
Die Grünen bieten im Augenblick in der Bundespolitik sehr viele Angriffsflächen. Ich bin mir mit der gesamten CDU einig, dass wir uns gerade mit der Politik der Grünen in der Wirtschaftspolitik, in der Umweltpolitik, in der Klimapolitik, in der Energiepolitik hart auseinandersetzen müssen. Das Zitat, was Sie gerade von mir wiedergegeben haben, ist auf die Bundespolitik ausgerichtet gewesen. So habe ich es auch formuliert. Und zwar auf die politischen Parteien im demokratischen Spektrum, mit denen wir konkurrieren. Das gilt ausdrücklich nicht für die AfD. Die stehen außerhalb dieses Spektrums. Wir sind im Wettbewerb der demokratischen Parteien miteinander. Und da sind die Grünen im Augenblick für uns eine Partei, die besonders viel Kritik verdient. Schließt nicht aus, dass wir uns auch mit der SPD auseinandersetzen. In der Außen- und Sicherheitspolitik stehen wir einigermaßen fassungslos davor, was in der SPD gegenwärtig geschieht. Also es ist sehr unterschiedlich, aber wir führen keine Koalitionsdiskussion.
So, Daniel Günther, eine andere Figur, Schleswig-Holstein, wirbt ja für mehr Offenheit gegenüber den Linken. Und er wirbt jetzt auch kurz vor dem Parteitag für Merkels Kurs der Mitte. Wie finden Sie denn all diese Grußbotschaften, die jetzt von den Parteifreunden kommen, kurz vor diesen drei wichtigen Tagen in Berlin?
Wissen Sie, mir würde ja schon fast was fehlen, wenn es diese Grußbotschaften, die Sie gerade gesagt haben, nicht gäbe. Es ist eine langjährige Tradition der CDU, dass sich immer wieder einzelne Mitglieder zu Wort melden mit solchen Interviewäußerungen. Wir haben eine klare Beschlusslage. Das gilt für die AfD wie für die Linkspartei. Wir richten uns nicht nach hinten aus, sondern nach vorn. Wir gehen jetzt wirklich mit diesem neuen Grundsatzprogramm den Weg nach vorn. Wir sind dankbar für viele, die in der Vergangenheit Verantwortung in Deutschland getragen haben. Ich werde in meiner Parteitagsrede morgen darauf hinweisen. Wir haben über 50 Jahre, der 75 Jahre Grundgesetz regiert in Deutschland. Da ist auch vieles richtig und gut dabei gewesen. Aber wir haben jetzt eine andere Zeit und in einer anderen Zeit müssen wir auch andere Antworten geben.
Ja, und man merkt ja auch vor dem Parteitag, dass sich verschiedene Persönlichkeiten in Stellung zu bringen versuchen. Das gilt natürlich auch für Sie. Und wenn wir auf den ARD-Deutschland-Trend jetzt im April blicken, der ja auch nach der Zufriedenheit mit Politikern gefragt hat, da lagen Sie noch deutlich hinter den Unionskollegen Markus Söder und auch hinter Hendrik Wüst. Wie sieht denn Ihre Schamoffensive aus? Und hat die schon begonnen?
Wir liegen da alle ziemlich dicht beieinander in der Spitzengruppe. Mhm. Und ich will keinem Ergebnis vorgreifen, sage das auch nicht nur rhetorisch, sondern meine es so. Aber wenn Sie mal anschauen, wie wir im Vergleich Robert Habeck, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und ich zueinander stehen in dieser sogenannten Kanzlerfrage, dann habe ich keine Veranlassung, unzufrieden mit uns zu sein. Wir sind auf dem Weg, wir sind an der Arbeit, wir versuchen ein politisches Angebot zu formulieren an die Wählerinnen und Wähler in Deutschland und das soll die gesamte Breite der politischen Mitte umfassen. Wir rücken nicht raus aus der Mitte.
Sagt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
So, und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Nach mehr als 8 Wochen im Roten Meer ist die Fregatte Hessen wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Die etwa 240 Soldatinnen und Soldaten haben Handelsschiffe zwischen Afrika und der arabischen Halbinsel beschützt. Auf dieser wichtigen Handelsroute werden große Frachter von Houthi-Rebellen attackiert. Für die Bundeswehr war es die gefährlichste Marinemission ihrer Geschichte. In Israel hat die Regierung dem arabischen TV-Sender Al Jazeera vorerst für 45 Tage ein Sendeverbot erteilt. Premierminister Netanyahu bezeichnete den aus Katar stammenden Nachrichtenkanal als, so wörtlich, Hetzsender, der Israels Sicherheit gefährde. Die Armee wirft Journalisten Verbindungen zur Hamas vor. Al Jazeera will den Sendestopp nicht hinnehmen. Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung haben Verbände Verbesserungen für Betroffene gefordert. Dafür gingen, wie hier in Hamburg, bundesweit Menschen auf die Straße. Auch wenn vieles schon erreicht sei, gäbe es bei der Teilhabe behinderter Menschen noch viel zu tun. Dazu gehöre unter anderem eine umfassende Barrierefreiheit.
Und damit zum Sport. Der drittletzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist durch. Und Ocker, da geht es ja im Abstiegskampf, wie sagt man so schön, um mehr als Fußball.
Absolut. Es geht vor allem auch darum, den Überblick zu behalten, alle Eventualitäten mitzudenken und alle Wenn-Dann-Szenarien parat zu haben. Wer bleibt drin, wer steigt direkt ab und wer steigt vielleicht ab? Noch 5 Teams kämpfen mehr oder weniger akut um das Überleben in der höchsten deutschen Fußballliga. Wir sortieren das jetzt mal. Fest steht seit heute, dass Bochum nicht mehr direkt absteigen kann. Der VfL hat im Kellerduell bei Union Berlin wichtige Big Points eingesammelt, gewann in einem spektakulären Spiel mit 4:3.
Dieses Spiel hatte Nerven gekostet. Die Erleichterung danach war groß bei den Siegern aus Bochum.
Das ist sehr, sehr wichtig und dann nach pure Emotion, ja, da ist alles rausgekommen so ein bisschen, weil es war heute wirklich ein Big Step für uns.
In der ersten Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor. Der VfL in Blau dominierte die Begegnung. Nach einer Viertelstunde gelang Maximilian Wittek das Führungstor. Union Berlin spielte viel zu passiv und mit vielen Fehlern. Wieder Wittek mit dem 0:2. Die enttäuschend schwachen Berliner ließen noch vor der Pause auch das 0:3 zu. Torschütze Kevin Schlotterbeck.
Wenn man sieht, was schon vor dem Spiel los war auf den Rängen, hat uns eigentlich extrem gepusht und motiviert. Ging für uns natürlich nach hinten los. Vielleicht haben wir da einfach ein Stück überdreht, haben uns da selbst den Stecker gezogen. Aber eine richtige Erklärung habe ich dafür leider nicht.
Erst in der zweiten Hälfte agierte Union engagierter. Die beiden eingewechselten Spieler Vertessen mit dem 1:3 und Bedia mit dem Anschlusstor zum 2:3 machten die Partie wieder spannend. Es ging weiter hin und her. Auf der anderen Seite traf Hofmann für Bochum 2:4. Unions Aufholjagd kam zu spät. Es reichte nur noch zum 3:4 durch Hollerbach. Bochum gewann ein wildes Spiel in Köpenick.
Das waren wahnsinnige Emotionen, weil es stand schon sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wir wussten, das ist ein Big-Point-Spiel und Gott sei Dank haben wir das gezogen.
Bei aller Freude der Bochumer darüber, dass sie seit heute nicht mehr direkt absteigen können, gerettet ist der VfL noch nicht.
Ja, nicht gerettet, aber tiefer als auf den Relegationsplatz kann Bochum eben nicht mehr abrutschen. Und genau diesen vielleicht Abstiegsplatz wollte Mainz heute loswerden, hat allerdings nicht geklappt beim Unentschieden in Heidenheim. Seit 2009 halten sich die Mainzer in der Bundesliga und da wollen sie auch unbedingt bleiben. Der Trainerwechsel in höchster Not vor ein paar Wochen hat gute Impulse gebracht. Bo Henriksen hat Mainz mit jeder Faser seines Körpers und mit quasi chronisch überstrapazierten Stimmbändern wieder aufgerüttelt zum Sieg. Brüllen konnte er sein Team heute aber nicht.
Haare richten und anfeuern. Mainz-Coach Bo Henriksen hat alles gegeben. Dennoch ist der Sprung über den Strich nicht gelungen. Mainz bleibt vorerst auf Relegationsplatz 16.
Wir haben zwei Spiele noch und noch einen Punkt geholt. Und nur ein Punkt aus Union Berlin. Wir sind Jäger und Jäger und Jäger und Jäger.
Im Gegensatz zu Jäger Mainz haben die Heidenheimer bereits vor der Partie alle Abstiegssorgen hinter sich gebracht. Die erste Hälfte mit wenig Höhepunkten. Tim Kleindienst hatte die beste Gelegenheit. 11-mal hat er bereits in dieser Saison getroffen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde gelang den Gästen aus Mainz die überraschende Führung. Jonathan Burkhardt technisch auf höchstem Niveau mit dem 1:0. Die Hoffnung, alle drei Punkte aus Heidenheim mitzunehmen, zu diesem Zeitpunkt noch vorhanden.
Auf der einen Seite muss man schon sehen, dass wir heute in Heidenheim einen Punkt geholt haben, was ein wirklich schwieriges Spiel ist. Auf der anderen Seite haben wir eine Führung verspielt. Deswegen sind das so gemischte Gefühle. Ich glaube, den Punkt mitzunehmen ist gar nicht so schlecht. Aber trotzdem hätten wir natürlich sehr, sehr gern gewonnen.
Nach der Pause machten die Heidenheimer mehr. Bis dahin spielte Mainz mutig und engagiert. Das Tor machten dann aber die Gastgeber. Tim Kleindienst, Heidenheims bester Schütze, sein 12. Saisontor. Am Ende gab es jeweils einen Punkt für jedes Team. Auf Bo Henriksen und seine Mainzer wartet ein heißes Saisonfinale.
Ja, und ganz oben dagegen steht fest, Bayer Leverkusen, deutscher Meister 2024. Und vielleicht kann dem sogar noch ein Wörtchen hinzugefügt werden. Bayer Leverkusen, ungeschlagen deutscher Meister. Das hat es noch nie gegeben, zumindest nicht in der Fußball-Bundesliga. In der Premier League schaffte das allerdings Arsenal London vor genau 20 Jahren. Damals noch mit Jens Lehmann als Keeper. Seit heute ist Leverkusen auch nur noch zwei Spiele von diesem Alleinstellungsmerkmal entfernt. Nur Bochum und Augsburg könnten noch dazwischen. Grätschen. Gegen Frankfurt beeindruckte Leverkusen heute allerdings einmal mehr mit absoluter Standfestigkeit. Das 5:1 bei der Eintracht war von Anfang an eine Demonstration der totalen Überlegenheit.
Leverkusens Trainer Xabi Alonso jubelt trotz Gelbsperre und Tribünenplatz. Die Saison ohne Niederlage rückt immer näher.
Wir wissen, dass wir wirklich was Unglaubliches erreichen können, wenn wir noch zwei Spiele nicht verlieren. Und wir werden alles dafür tun, dass wir das schaffen.
Mit Co-Trainer Sebastian Paria an der Seitenlinie und mit 8-9 in der Startelf geht Leverkusen trotzdem sehr erfolgreich in die Partie. Granit Xhaka, 12. Minute. Ein sehenswertes Tor zum 0:1. Frankfurt gewann die letzten 5 Heimspiele gegen Leverkusen und kommt besser ins Spiel. Hugo Ekitike, Ausgleich nach einer guten halben Stunde. Kurz vor dem Seitenwechsel hat Frankfurt durch Marmoush sogar die Führung auf dem Fuß. Doch Marmoush lässt diese Chance kläglich liegen. Und im direkten Gegenzug zeigt Leverkusen, wie es richtig geht. Die Flanke auf Schick, 1:2. Frankfurt geht mit einem ärgerlichen Rückstand in die Pause. Nkunkus Halten und der anschließende Elfmeter für Leverkusen sorgen dann früh in der zweiten Hälfte für klare Verhältnisse. Palacios, 1:3. Obwohl die Eintracht weiterhin alles probiert, ist Leverkusen das wesentlich reifere Team und nutzt auch sehr effizient die sich bietenden Chancen. Frimpong, 1:4. Und nach Knaufs Foul im 16er gibt's erneut Elfmeter für Leverkusen. Boniface zum 1:5 Endstand.
Klar, Leverkusen ist eine herausragende Mannschaft. Wenn man 48 Mal nicht geschlagen ist, dann spricht es für sich, dann ist es auch irgendwo verdient.
Xabi Alonso feiert den Sieg entspannt von der Tribüne aus. Dafür gibt's die wohlverdiente Dusche für seinen Co. Sebastian Paria.
Und wir schauen auf die Tabelle. Meister Leverkusen weiter makellos. Von Bayern bis Dortmund wird Champions League gespielt. Die Eintracht in der Europa League und Freiburg aktuell in der Conference League. Heidenheim finden wir auf Platz 10. Ab Gladbach beginnt der Abstiegskampf. Mainz bleibt auf dem Relegationsplatz. Köln darf auch noch weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Und für Schlusslicht Darmstadt, das wissen wir, geht es um nichts mehr.
So, neue Woche, neues Wetter, Claudia. Was sollen wir morgen anziehen? Den Regenmantel oder doch eher die Frühlingsjacke?
Nein, das kommt immer ganz drauf an, wo man sich morgen aufhält. Also im Süden und Südwesten auf jeden Fall Regenjacke, kein Schirm, gibt Gewitter. Nach Norden hin ist es dagegen gar nicht mal so unfreundlich. Da wird die Sonne die nächsten Tage häufiger scheinen. Aber bei der Mitte und im Süden, da regnet es kräftig. Und zwar nicht nur morgen. Es schiebt sich jetzt so ein Tief rein. Das bringt örtlich kräftigen Regen. Nach Westen hin am Nachmittag und auch am Alpenrand heftige Schauer und Gewitter. Die können dann zum Teil auch mal so 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit bringen. Und die ganzen nächsten Tage, also bis Mittwoch, bleibt der Norden außen vor. Da scheint die Sonne häufiger. Im Süden und Südwesten ist es öfter nass. Jetzt eben kommen dichte Wolkenfelder mit Regen. Morgen Nachmittag dann vom südlichen Nordrhein-Westfalen bis runter nach Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg regnet es häufiger. Längere Zeit am Alpenrand, dann später Schauer und Gewitter. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 14 bis 3 Grad. Morgen Nachmittag im Südosten noch ziemlich warm. Deswegen dort auch die Gewittergefahr, 25 Grad. Die nächsten Tage im Süden immer mal wieder leicht wechselhaft, Schauer, Gewitter, nach Norden hin trocken mit Sonnenschein.
Vielen Dank, liebe Claudia. Und das waren die Tagesthemen am Sonntag. Hier im Ersten läuft jetzt im Anschluss das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
Und die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit auf tagesschau.de.
Kommen Sie gut in die neue Woche.
Ab morgen ist dann Ingo Zamperoni hier für Sie da. Tschüss.
Tschüss.